ARD. Jens, wann warst du eigentlich das letzte Mal im Stadion?
Letzte Woche.
Bei?
Köln gegen Dortmund.
Ich habe echt lange überlegt. Ich war das letzte Mal beim Saisonauftakt auf St. Pauli.
Es war übrigens Dortmund gegen Köln, nicht Köln gegen Dortmund.
Stimmt.
Sorry.
Ich war nämlich St. Pauli gegen Dortmund gucken und habe nach dem Spiel gedacht, boah krass, St. Pauli hat sich voll weiterentwickelt und es könnte eine echt schwierige Saison für den BVB werden. Ich würde sagen, da habe ich vielleicht ein bisschen falsch gelegen mit meiner Einschätzung und jetzt ist die Hälfte der Hinrunde durch und ich würde sagen, wir verteilen mal Zwischenzeugnisse.
Ja, können wir machen, aber St. Pauli hat sich wirklich weiterentwickelt.
Ja, aber die Ergebnisse stimmen nicht.
Ja, aber sie haben sich weiterentwickelt.
Wir reden gleich drüber. Erstmal herzlich willkommen zum Bundesliga-Update. Willst du mit St. Pauli starten oder sollen wir erstmal auf Gladbach schauen?
Ey, lass uns bitte auf Gladbach gucken.
Auf jeden Fall. 4:0 gewonnen, auf St. Pauli den ersten Sieg dieser Saison geholt. Und alles richtig gemacht oder hat St. Pauli auch einfach zu viel zugelassen?
Ich persönlich bin der Meinung, ja, natürlich ist es auch immer so eine, der Gegner spielt immer eine Rolle. Aber ich bin der Meinung, dass der Plan von Gladbach maßgebend dafür war, dass St. Pauli vielleicht sogar echt das schlechteste Spiel in dieser Saison gemacht hat.
Ich finde, St. Pauli hatte eh nur zwei schlechte Spiele und das war halt eins davon.
Ja, aber das fand ich jetzt wirklich, welches andere hast du denn gesehen?
In Stuttgart.
Das fand ich gar nicht so schlimm. Also ja, da waren sie zumindest chancenlos, sagen
genau,
wir mal so.
Ja.
Und das jetzt, aber ich fand das gestern, das war halt einfach noch viel, das war ja bodenlos so.
Ja.
Und es lag, finde ich, aber auch an Ideen von Borussia Mönchengladbach. Also, ganz plakativ zum Beispiel das 4-0 von Oscar Fraulo. Das ist kein Zufall, dass der rechte Außenverteidiger das Tor macht. Der wird ja eingewechselt für Skelly. Und auch vorher ist die ganze Zeit immer schon Skelly diagonal über den Platz und hat ganz, ganz oft so eine Mittelstürmerposition eingenommen im Strafraum von St. Pauli. So, also dadurch ist Oppi, der ja eigentlich so eine der Konstanten im Spiel des FC St. Pauli ist, der sitzt das ganze Spiel über komplett im Kino, weil der überhaupt gar nicht checkt, was abgeht. Und zum Beispiel dieser Move, Neuhaus, fand ich, der war ja überall. Der gegen den Ball dritter Stürmer, Anläufer, dann auf einmal taucht er im Spielaufbau zwischen den beiden Innenverteidigern auf. So, also du konntest, da waren so viele Elemente im Spiel der Gladbacher, die du gar nicht greifen konntest. Und das St. Pauli-Spiel ist ja immer noch auf so eine total, so eine erdige Struktur aufgebaut, auch wenn sie spielerisch besser geworden sind. Und meiner Meinung nach hat das, diese Grundidee des kontrollierten Chaos, sage ich mal, von Eugen Polanski, hat St. Pauli komplett den Stecker gezogen. So war mein Eindruck von dem Spiel.
Ich fand es tatsächlich sehr bezeichnend bei dem Tor, das du ansprichst. Da stehen die, also Fraulo und Tabakovic stehen sich ja noch eigentlich gegenseitig
im Weg.
Ne?
Ja, ja.
Also es ist ja wirklich so, dieses klassische Ding, das wird kein Tor. Und das wäre auch vor ein paar Wochen kein Tor für Gladbach gewesen. Und das, finde ich, zeigt dann halt auch die Weiterentwicklung, dass du dir dann auch dieses Glück erzwingst.
Ja, also generell ist Tabakovic ja auch irgendwie so die Personifizierung des Aufschwungs, der sich jetzt ja dann zum ersten Mal auch so richtig in Punkten messen lässt. Also er war ja eigentlich so, was das Scoring angeht, immer die Konstante. Für mich ist der Schlüssel, um ihn in die Show zu kriegen, immer, dass er noch einen zusätzlichen eine echte zweite Spitze quasi neben sich hat. Das war jetzt, in dem Spiel jetzt war es Honorar, der eigentlich zweiter Stürmer gespielt hat und Neuhaus war zwar auf dem Papier irgendwie so als, ich sag mal so, als dritter Stürmer teilweise, beziehungsweise eher so ein bisschen aus dem Rückraum kommend aufgeboten, aber der war eigentlich klarer Zehner, beziehungsweise eigentlich so freigeistmäßig. So, also, ne, nicht nur Zehner, sondern einfach, der durfte einfach machen, was er wollte. Und das hat St. Pauli Probleme bereitet, aber ich glaube, solche, wenn du so jemanden daneben hast, der um Tabakovic rumspielt, so wie es Honorar gemacht hat und dann auch Machino in der zweiten Halbzeit, als er eingewechselt wurde, das kommt Tabakovic entgegen, aber das kommt wahrscheinlich, weil Tabakovic dafür echt ein guter Stürmertyp ist, auch demjenigen entgegen, der mit ihm zusammenspielt. Machino zweimal mit Tabakovic zusammengestartet gegen den KSC und jetzt auf St. Pauli beide Male Tor gemacht.
Und wer muss weichen, wenn Tim Kleindienst dann wieder da ist?
Also grundsätzlich ist wahrscheinlich Konkurrenzkampf auch für Tim Kleindienst nicht ganz schlecht. Also wahrscheinlich wird Tabakovic dann irgendwann auf der Bank landen, das ist einfach so. Also man kann vielleicht sogar auch versuchen, weil Kleindienst ja noch so ein bisschen variabler ist, auch wenn sie sich schon sehr ähneln und mehr ähneln als Machino und diese beiden, Tabakovic und Kleindienst, man könnte vielleicht sogar mal versuchen, mit beiden zu spielen. Also ich weiß gar nicht, also Tim Kleindienst traue ich die Spielintelligenz zu, das zu können.
Ja, und jetzt ist ja Anfang November, das heißt, die Wochen sind gezählt, bis er dann auch wirklich zurückkommt. Und dann läuft ja alles bei Gladbach, haben wir ja schon gesagt. Aber wir wollen erstmal Tabakovic hören, der hat sich nämlich zu seinem Trainer geäußert.
Wir sind sehr, sehr glücklich. Eugen gibt uns super Vertrauen, das hat auch der Ruben gesagt. Und ich muss ehrlich sagen, natürlich, wir würden sehr, sehr gerne mit ihm weitermachen.
Ich finde, das hat man auch gesehen. Also das hat man in den vergangenen Wochen schon gesehen, aber jetzt am Wochenende, finde ich, hat man es ganz deutlich gesehen, dass der so Stück für Stück Gladbach immer näher an dieses Niveau rangeführt hat, wo sie jetzt waren, zumindest auf Augenhöhe oder das Stück besser als Gegner, die dann halt auch da unten im Tabellenkeller stehen, müssen sie jetzt halt auch beweisen. Nächste Woche geht's ins Derby.
Ja.
Und ja, Köln könnte ja nochmal eine andere Nummer werden.
Total, wird wahrscheinlich auch einfach nochmal eine andere Anforderung sein. Sie konnten es ja auch dadurch, dass natürlich der Spielverlauf total für sie läuft, die Gladbacher. Also ich meine, das 1-0 ist ja ganz klar Vasils Fehler. So, da passiert ja normalerweise auch nicht so früh, das spielt Gladbach natürlich total in die Karten und das ist an der Stelle auch wieder bezeichnend für St. Pauli. So Dinger haben die im Moment reihenweise drin.
Ja, das war ja schon wieder der Fehler von Vasil und der war ja eigentlich eine echte Bank. Ich meine, die Defensive sowieso vergangene Saison und jetzt hast du halt eben dieses Problem, die ist nicht mehr 100% stabil und dann hat er zwei solche Böcke, also dass er wirklich dieses Tor im Prinzip auflegt. Das ist schwierig, aber andererseits finde ich Gladbach in der Situation auch super stark gemacht.
Ja, total.
Weil eigentlich war die Situation ja dann schon wieder vorbei. Neuhaus wird gefoult, aber kriegt den dann halt noch so weggespitzelt.
Ja, und diese hohe Positionierung von Neuhaus, das gehört ja mit zum Polanski-Plan, dass du versuchst, den Gegner wirklich in dessen Aufbaudrittel schon so zu unter Druck zu setzen, dass Fehler passieren. Diese Positionierung von Neuhaus spielt natürlich auch eine große Rolle an der Stelle. Auch wenn der Pass, Vasil kriegt ja jetzt nicht wirklich Druck, der ist wahrscheinlich den, also
das
ist.
Er hat
ist,
ihn das, einfach, glaube ich, im Augenwinkel nicht gesehen. Er guckt erst in die andere Richtung und dann.
Genau, also das ist natürlich schon hauptsächlich sein Fehler und jetzt nicht zwingend auf irgendeine gute Pressing-Aktion oder so.
Schon, also er wird ja schon unter Druck gesetzt.
Er wird, ja, das stimmt. Und die Positionierung von Neuhaus ist ja auch deswegen da, um den Passweg halt zuzumachen und auf diesen Fehler zu lauern. Das ist schon, das hat Gladbach schon irgendwie mit erzwungen, da bin ich bei dir. Und insofern gehört das natürlich schon auch mit zu Eugen Polanskis Plan an der Stelle. Aber der Spielverlauf an sich, es gab ganz viele Spielverläufe, die komplett gegen Gladbach waren. Es gab ganz viel, auch haben wir ja auch schon drüber geredet, statistisch betrachtet hätte Gladbach eigentlich viel besser dastehen müssen. Es gab neben allem Unvermögen, das zweifelsohne da ist, auch ganz viel Pech. Dieses Mal lief das Spiel einfach komplett so, dass es Gladbach in die Karten gespielt hat. So, und da muss man jetzt gegen den FC, das wird also eigentlich finde ich, ist St. Pauli gar nicht so viel anders von seiner grundsätzlichen Spielanlage. Die sind halt eigentlich sogar noch ein bisschen besser im Spiel mit dem Ball. Und das ist jetzt die Frage, ist Gladbach schon so gefestigt, dass sie im Heimspiel gegen den FC, der FC wird schön entspannt versuchen, hinten drin zu stehen. Vielleicht werden sie auch versuchen, den Spielaufbau, so ähnlich wie sie es jetzt heute die Kölner gegen den HSV auch in der ersten Halbzeit gemacht haben, 1-1 zuzustellen. Das sind nochmal neue Challenges, die Eugen Polanski grundsätzlich, würde ich sagen, seiner Mannschaft mit auf den Weg geben kann, also Lösungswege dafür. Aber sind die schon so weit? Das weiß ich nicht. Deswegen, ey, das ist, glaube ich, für alle Gladbach-Fans jetzt echt ein Schmeicheln der geschundenen Seele gerade. Aber das ist echt nochmal eine andere Challenge, die kommende Woche kommt.
Ja, ich meine, war ja zu erwarten, dass Gladbach gewinnt, weil eben die Winterzeit angebrochen ist.
Ach so, meinst du, in der Winterzeit gewinnt Gladbach immer?
Ja, in der Sommerzeit haben sie nicht
Kein
gewonnen.
Einziges Mal, ne?
Und sie haben halt kurz vor der Zeitumstellung ja das letzte Mal oder vor der Uhrumstellung gewonnen. Deswegen jetzt eben diese zwei Siege im Pokal und in der Liga. Ich würde sagen, da könnte man so, um es mit Schulnoten auszudrücken, sagen, auf dem richtigen Weg vielleicht eine 4. Es ist keine rote Note. Und die Referate, die Extraarbeiten haben sich bis hierhin gelohnt. Aber sie müssen bis zur endgültigen Zeugnisvergabe noch ein bisschen arbeiten.
Also Gladbach kriegt eine 4?
Von mir kriegen sie eine 4.
Ich zerbreche meinen...
Jetzt ist der Kugelschreiber kaputt gegangen. Bei St. Pauli würde ich tatsächlich eher in die Richtung gehen, Versetzung gefährdet.
Was?
Oder... Und da lohnt sich der Videopodcast, wenn man mal einschaltet. Man kann auch sagen, so langsam gehen die Lichter aus.
Dass wir rausgeschossen sind in Positionen, wo wir hätten nicht rausschießen sollen und auch nicht nachverteidigt haben. Und in dem Moment geht das Licht aus. Ja, so fühle ich mich gerade.
Also vollstes Verständnis dafür, dass Alexander Plessin sich dann so gefühlt hat, als würden die Lichter ausgehen. Ich finde, St. Pauli hat in dieser Saison schon gezeigt, welches Potenzial in dieser Mannschaft steckt. Und ich glaube nicht, dass sie absteigen, aber manchmal muss man ja einen blauen Brief kriegen, um dann vielleicht nochmal von vorne anzufangen und sich auf diese Grundtugenden oder auf das, was man in den ersten drei Spielen gezeigt hat, zu besinnen.
Ich habe sehr weit am Anfang dieser Saison gecallt, dass die in die Conference League kommen oder zumindest um die Plätze mitspielen.
Du warst das also.
Ja, weißt du noch, da saßen wir noch im alten Studio. Ich nehme das nicht zurück.
Ja, also Ich glaube, ich habe damals auch schon gesagt, wenn man in der Bundesliga nicht gerade absteigt, spielt man um die internationalen Plätze. Deswegen ist das jetzt keine so große Leistung.
Okay. Aber
ich würde St. Pauli wünschen, dass man relativ früh in der Saison für das nächste Bundesliga-Jahr planen kann.
Ja, würde ich denen auch.
Davon bin ich überzeugt, dass sie das eher nicht.
Nee, das stimmt, das wäre wirklich wahrscheinlich sogar nicht so richtig gut für den Verein, auch wenn es die Fans wahrscheinlich freuen würde. Nee, also zumindest mal so für den Moment, so wenn sie dann tatsächlich mal.
Ja, aber dann denk an Mainz, denk an Heidenheim, denk an Union, also es bringt ja nichts. Aber St. Pauli dann nächstes Wochenende beim SC Freiburg, Baden-Württemberg war ja vergangene Saison ein ganz gutes Pflaster, vielleicht findet man das wieder. Und Gladbach mit dem Derby in Köln. Und dann sind wir in Köln. Köln gegen den HSV. Klassisches Aufsteigerduell war es nicht. Es war das verrückteste Spiel des Wochenendes, würde ich sagen. Am Ende gewinnen die Kölner 4:1. Es gab 6 Minuten Videobeweis. Es gab einen HSV, der eigentlich nah dran war am Ausgleich. Dann am Ende aber nur noch zu 9 auf dem Platz steht. Würde ich sagen, auch 2 gelb-rote Karten der Kategorie war nicht so clever. Ja, also einmal, wenn du innerhalb von 50 Sekunden erst gelb siehst und dann gelb-rot wegen 2 Fouls und dann, wenn du die gelbe Karte siehst und so lange meckerst, bis du dann auch vom Platz gehen darfst.
Also ich bin bei der gelb-roten gegen Ferrei, die finde ich echt hart, weil ich finde, man konnte auch in der ersten Aktion schon erkennen, dass er da so wegrutscht. Mhm. Und man sieht, wenn man dann sich so eine Zeitlupe anschaut, finde ich, sieht man schon, dass er gar nicht in Richtung des Gegners geht, sondern ganz klar den Ball fokussiert und auch mit einem hohen Bein in Richtung des Balls gehen, so wegspitzelmäßig. Allein da kann man natürlich schon sagen, okay, er hat hohes Tempo, er geht in Richtung des Gegenspielers, er hat das Bein oben. Da kann man wahrscheinlich allein darüber schon diskutieren, ob das möglicherweise gelb ist. Ich finde, dadurch, dass er dann wegrutscht, geht es ja erst in den Gegner rein. Möglicherweise hätten die sich gar nicht so richtig berührt, wenn die Aktion im normalen Stand von ihm zu Ende läuft.
Ich wäre tatsächlich Fan davon, wenn gelbe Karten, jetzt werden mich alle Fans im Stadion hassen, auch überprüft würden.
nehmt euch schon mal mehr Zeit mit.
Ja, genau. Nicht, weil ich noch mehr Unterbrechung im Spiel will, sondern weil ich finde, wenn eine rote Karte, also eine glattrote, überprüft wird, müsstest du eigentlich alle gelbe Karten auch überprüfen, weil du ja das Problem hast, dass wenn die erste keine ist und die zweite dann aber trotzdem zum Platzverweis führt, ist ärgerlich. Andererseits finde ich, wenn du nicht mal eine Minute vorher gelb gesehen hast, sei es berechtigt oder nicht, dann holst du dir nicht direkt danach dann das zweite gelbwürdige Foul. Oder dann das wirklich gelbwürdige Foul.
Das ist so. Also ich finde diese andere gelb-rote Karte wegen des Meckerns, die ist eigentlich noch, also die ist wirklich komplett nicht nur vermeidbar, sondern die ist wirklich, ja.
Ja, da haben die Spieler ja nach dem Spiel auch gesagt, sie hätten sich mehr Fingerspitzengefühl in dem Moment.
Nee, an der Stelle.
Aber, ja, ich weiß nicht genau, was er gesagt hat. Es war ja zumindest diese Geste, dass er auf die Uhr gezeigt hat.
Ja. Das ist eigentlich so die eine echte Grundregel. Wenn du eine gelbe Karte hast, laber nicht mehr mit dem Schiri. Der kann das immer verargumentieren. Immer.
Ja.
So. Gar nicht mehr anquatschen. Gehen dir noch so viele Dinge da irgendwie auf den Pinsel. Egal, nicht mehr mit dem Schiri labern. Und das, finde ich, ist tatsächlich dann echt fahrlässig.
Ja, andererseits denke ich, wenn die Schiedsrichter endlich mal konsequent durchsetzen würden, dass sie nur mit den Kapitänen reden und alle anderen, die sie anlabern, konsequent gelb kriegen, würden die Spieler das innerhalb kürzester Zeit auch lernen. Und dann musst du gar nicht drüber nachdenken, ich habe ja schon gelb, ich darf jetzt nichts sagen, sondern dann hast du es einfach drin.
Ja, kann man so sehen. Ich persönlich sehe da auch schon noch eine gewisse Eigenverantwortung und Selbstdisziplin-Verpflichtung bei den Spielern. So, der weiß, ja, ich habe gelb. Das ist immer ein Risiko, wenn
aber
du dann mit dem Schiri quatschst.
Der eine Schiedsrichter durchgehen lässt und der andere nicht, ist es halt schwierig, dass das so automatisch.
Ja, aber also da bin ich tatsächlich komplett bei, das ist fahrlässig. Das ist einfach selbstverschuldete Fahrlässigkeit. Ja. Egal, was er gesagt hat an der Stelle, der Schiri kann das in diesen Situationen immer verargumentieren. Immer.
Aber trotzdem, Köln, starker Auftritt, finde ich.
Ja,
haben also die Phase überstanden, als der HSV dann nah dran war am Ausgleich, haben zum Schluss noch 2 Kontertore gemacht, gut, entdoppelte, also mit 2 Mann mehr.
Ich hatte schon das getippt, als es 1-2 fiel durch Dompe.
Und davor ist ja auch schon mal.
Davor gibt es schon eine Riesenchance von Lokonga, genau. Ein Tor ist zurückgenommen worden. Genau. Ich habe so gedacht, es ist das erste Spiel, wo sich Lukas Kwasniok ein bisschen vercoacht, so. Weil ganz am Anfang hat Köln es einfach komplett eins gegen eins über den ganzen Platz zugestellt, ohne immer mega aggressiv zu sein, aber zumindest so, also in guter Sichtweite zum Gegner, so dass Passwege zugestellt waren, dass sie gut in Zweikämpfe kamen. Es war alles 1 gegen 1 Positionierung. Dann hat Merlin Polzin hat das erkannt, nachdem gegen Ende der ersten Halbzeit, dann kam der HSV ja auch am Ende der ersten Halbzeit schon ein bisschen besser rein, weil sie den Flügel auf einmal anders besetzt haben. Dann waren Muheim und Dompe zum Beispiel auf der linken Seite als Gespann unterwegs und du hast dann auf der Außenbahn eigentlich nur Kaminski gehabt. Der war dann überfordert damit. So. Und dann stellt Polzin auf eine Viererkette um das zu matchen. Also bringt dann, ich glaube, Sebulonsen ist es, der eingewechselt wird und der spielt dann als klarer Außenverteidiger. So, aber der Kniff ist dann, dass der HSV mit Rayan Philipp dann als mit einem Doppelsturm quasi spielt und dann quasi offensiv mit einer Viererreihe. Also du hast Dompe und Philipp immer über die gleiche Seite gehabt. Und bei dem Tor siehst du das ganz klar, die Kölner vergessen Dompe hinten, weil da einfach der Gegenspieler fehlt. So, und da habe ich gedacht, okay, diese Umstellung in der Halbzeitpause, um dieses System zu matchen, war das wirklich notwendig? Oder war, also aus meinem Eindruck nach, war alles so, wie es war, eigentlich stabil genug und er hätte da gar nicht rumbasteln müssen. Was ich nicht weiß ist, hatte Joel Schmid, der rausgegangen ist, irgendeine Verletzung oder so. Das kann natürlich auch noch ein Grund sein. Dann, er hat auf jeden Fall, nachdem er dieses Gegentor bekommen hat, mit Dominik Heinz jemanden eingewechselt, um wieder auf eine Dreierkette umzubauen. Mhm. So, und da habe ich dann gedacht, so okay, also er versucht da wahrscheinlich seinen Fehler irgendwie zu korrigieren. Und am Ende ist es ja auch gut gegangen, weil halt einfach der Spielverlauf dann aufgrund der roten Karten für den FC war. Aber für mich hat das so ein bisschen angefangen zu bröckeln, so ganz leicht, ganz, ganz leicht. So dieses, der hat immer in jeder Situation die richtige Idee.
Aber hatte er ja im Endeffekt. Also das Ergebnis gibt ihm dann recht. Ich fand auch den Move, El Mala erstmal nochmal auf der Bank zu lassen und später ins Spiel zu bringen, finde ich auch nicht schlecht bei so einem jungen Spieler.
Kann man ja auch mit Belastungen kann man da argumentieren.
Genau, ich weiß gar nicht, ob das jetzt auch irgendwie an dem Pokalauftritt lag, wo, ja, es waren halt auch die Bayern der Gegner, ne? Also da kannst du eigentlich nicht gut aussehen, da kommen wir ja gleich zu dem Spiel. Aber ich würde tatsächlich beiden Aufsteigern eine Note 2 geben als Zwischenbilanz. Einfach, Köln ist natürlich noch ein Stück besser unterwegs als der HSV, aber ich finde, beide machen es dafür, woher sie kommen, richtig gut.
Ja, total. Und ich muss auch an der Stelle, ich hatte ja vor der Saison, als wir zum ersten Mal in dieser Saison zusammensaßen, habe ich ja gesagt, Merlin Polzin ist für mich ganz klar der Kandidat für die erste Trainerentlassung. Mhm. Ich war wirklich skeptisch, ob der das packt. Aber mittlerweile hat er mich echt überzeugt, weil der hat die Mannschaft so stabilisiert, dass sie, das hat natürlich auch mit den Verpflichtungen zu tun, finde ich.
Weißt du noch, wen ich hatte? Lukas Kwasniok.
Das ist selbst sagen.
Ja, tatsächlich habe ich mich da auch geirrt. Ich würde ihn jetzt einfach mal in die Kategorie Klassenclown stecken, weil das einer ist, der, nein, also gar nicht negativ gemeint, sondern einfach jemand, der sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, aber trotzdem total beliebt ist in der Klasse. Also ich glaube, im Moment verliert niemand ein schlechtes Wort, außer vielleicht der eine oder andere Gegner, der dann doch ein bisschen ausgecoacht wurde.
Ja, also ich finde, das passt schon auch zueinander und der hat ja auch einen gewissen Unterhaltungswert.
Absolut, manchmal so wie die Trikots. Also Köln hat ja in diesen Karnevalstrikots gespielt und ich finde, Köln hatte schon sehr viele sehr schöne Karnevalstrikots. Diese rot-weiß geringelten haben mich so ein bisschen an Schlafanzüge erinnert. Also ich bin jetzt kein großer Fan. Ich weiß auch nicht, ob Kwasniok oft in diesem Trikot am Seitenrand stehen wird.
So. Wahrscheinlich nicht, aber der ist wahrscheinlich der richtige Trainer, um die Karnevalssession so richtig mitzumachen.
Das glaube ich auch. Aber jetzt geht es erstmal für Köln nach Gladbach und der HSV spielt dann zu Hause gegen Dortmund. Damit sind wir beim Freitagsspiel, Augsburg gegen Dortmund. Und ich nehme diesmal die Kategorie vorweg. Der BVB ist für mich so dieser typische Mitschüler, der am Anfang immer sagt, oh, ich habe bestimmt eine 5. Und dann am Ende eine 1 schreibt. Weil ich finde, dass Dortmund in so viele Spiele reingeht, wo du denkst, ja, das ist dann halt doch wieder der alte BVB. Und dann kriegen sie so ein, ich glaube, die Reporter haben es mehrfach Kacktor genannt. Das würde ich nicht sagen, weil ich finde, dass Guirassy das auch gut macht. Der steht auch an der richtigen Stelle. Aber profitieren halt total von Abwehrproblemen der Augsburger. Oder von, also Abspracheproblemen, die köpfen sich halt gegenseitig an.
Also ich würde fast sagen, an der Stelle ist einfach Zufall oder Pech.
Ja.
Finde ich, kann man, also da würde man dem FC Augsburg jetzt schon auch ein bisschen Unrecht tun. Das passt irgendwie ins Bild, da gebe ich dir
genau,
recht.
Es passt halt dazu, das meinte ich ja auch eben bei Gladbach, da stehen sich zwei gegenseitig auf den Füßen und er geht halt trotzdem rein und bei Augsburg ist es halt, du hast es eigentlich im Griff, du köpfst ihn raus und köpfst dann aber den eigenen Mann an und dadurch landet der halt genau Guirassy von Füßen und er macht das 1-0.
Ja, aber du, also der Grund, weshalb der BVB in dieser Saison solche Spiele zieht, lässt sich ganz klar, finde ich, in Zahlen ablesen. Die haben 124 Kilometer sind die in dem Spiel gelaufen. Das nach diesem total, also klar, sie haben natürlich auch ordentlich rotiert, das ist jetzt, steht außer Frage. Und trotzdem musst du das erstmal abreißen nach über 120 Minuten Pokal-Krimi gegen die Eintracht plus Elfmeterschießen und dem ganzen Zip und Zap. So, das musst du als Spieler dann auch erstmal hinkriegen. Und sie haben zum Beispiel auch ein Drittel mehr Zweikämpfe geführt, führen müssen als sonst, weil Augsburg es ihnen halt abverlangt hat. Und davon haben sie auch noch wirklich einen ordentlichen Gutteil gewonnen. Also deutlich mehr als die Augsburger.
Hast du privat eigentlich ab und zu Gespräche mit Gregor Kobel?
Sollte ich das?
Könnte man meinen, dass ihr euch vorher unterhalten habt.
Am Ende geht es darum, diese Spiele zu gewinnen. Und ich glaube, wenn man das mit der Backstory mal anschaut, dann war das wirklich heute ein sehr gutes Spiel von uns am Ende, auch wenn es nicht alles rosig war, vor allem in der Offensive, aber das ist auch komplett normal mit den Begebenheiten. Ne?
Ja, also ich bin da seiner Meinung, ne? Wenn du solche Spiele in der Vergangenheit, haben sie die halt immer vergeigt,
ja,
weil sie diese Konsequenz vermissen lassen haben. Und das ist, dann bist du einfach auf Augenhöhe mit solchen Gegnern, obwohl du individuell besser besetzt bist. Und wenn du aber diese Intensität matchst, dann kann am Ende die bessere individuelle Qualität einfach den Ausschlag geben.
Voll, ich finde, das ist halt total der Unterschied, dass früher hätte sich die Aussage von Kobel ähnlich angehört. Wir haben ein total gutes Spiel gemacht und zwar ja auch, das Programm ist ja mega anstrengend, nur am Ende hättest du halt maximal einen Punkt geholt. Und es ist ja auch schon so, dass Augsburg, finde ich, nach dem Auftritt es sich verdient hätte.
Ja.
Das war eigentlich ein klassisches 0-0-Spiel, aber Kobel hat in dem Interview später auch noch gesagt, wenn du defensiv halt so stehst, dann fällt auch irgendwann mal der Ball vorne runter. Und genau das, finde ich, macht Dortmund in dieser Saison aus, dass du dir durch die gute Defensivleistung das erarbeitest, dass du dann vorne anderthalb Chancen hast und dir aber reichen fürs Tor.
Auf der anderen Seite ist es bei Augsburg so, die sind halt einfach im absoluten Negativ-Flow und dann so Spiele, wo du dir dann was verdienen würdest, die verlierst du dann.
Ich fand's krass, es gab ja in der ersten Hälfte diese Banner, die Sandro Wagner jetzt nicht direkt auf sich bezogen hat. Er hat ja gesagt, ich sehe da nirgendwo meinen Namen stehen. Ich glaube, dass die schon auf ihn bezogen waren, so nach dem Motto, niemand ist größer als der Verein und Personenkult und dass große Taten keine Worte, große Worte keine Taten, so rum. Haben die Fans ja schon ein bisschen gefordert, dass Sandro Wagner dann jetzt gehen sollte, dass das Experiment gescheitert ist. Nach dem Spiel ist Wagner dann in die Kurve gegangen, was er ja am Anfang nicht gemacht hat, was ja auch kritisiert wurde. Und hat sich vor die Fans gestellt und es gab Applaus. Also da muss ich schon sagen, ich glaube, die Fans hatten deutlich weniger von der Mannschaft erwartet vor dem Spiel. Die haben erwartet, dass es da eine Klatsche gibt und dass sich Augsburg wieder richtig oder dass sich Augsburg richtig schlecht präsentiert. War ja gar nicht in allen Spielen so. Und die honorieren das dann halt auch, wenn es anders läuft.
Hast du Augsburg denn stärker wahrgenommen als zuvor?
Ja, stärker ist natürlich schwierig im Vergleich, also wenn du gegen Dortmund spielst. Offensiv war das gar nichts, aber ich finde, was sie dann auch aus dem Ligaspiel gegen Leipzig offensichtlich gelernt haben, war, die haben sich dann halt hinten reingestellt und ich natürlich will keiner vorher sagen, ey, wir holen uns ein 0-0 und freuen uns dann darüber, aber ich glaube, dass das halt schon der Plan war und der ist ja auch eine Zeit lang aufgegangen und ist ja auch nach dem Gegentreffer wieder aufgegangen, dass du halt zumindest nicht wieder abgeschossen wirst.
Wobei, also sie haben zum Beispiel einen höheren XG-Wert, also die wahrscheinlichen Tore, und zwar deutlich 1,0 zu 0,3 beim BVB.
Mhm.
Ich finde, so gar nichts nach vorne wäre jetzt auch falsch.
Nee, aber kam, finde ich, erst nach dem Gegentor. Also davor war halt wirklich einfach, wir stehen hinten, wir machen gar nichts.
Also es war ja, das ist ja auf jeden Fall dieses Diszipliniertere im tiefen Block verteidigen und so, was dem BVB ja eh nicht so richtig gut gefällt offensiv. Das haben sie schon gut gemacht. Ich finde, sie waren auch einfach viel, ich sag mal, wacher, energischer als gegen Leipzig. So. Also ich finde, man hat das so auch an Matsima krass gemerkt, der irgendwie so total darauf bedacht war, wirklich seinen Gegenspieler, immer den Gegenspieler wirklich sofort nicht nur im Blick zu haben, sondern auch so in der Distanz zu sein, um direkt in den Zweikampf zu kommen und so. Das war schon, aber das war natürlich auch schon wieder so. Gegen Leipzig, finde ich, habe ich ja gesagt, fand ich offensiv, manche Sachen sahen echt gut aus. Und jetzt machst du wieder das komplette Gegenteil.
Ja.
Was du vielleicht machen musst, weiß ich nicht. So, ich bin ja jetzt,
ja, ich glaube, du kannst halt nicht riskieren, dich nochmal 0-5, 0-6 abschießen zu lassen, weil das einfach ja dann auch was mit der Mannschaft machen würde.
Ja, ich fand, klar.
Ganz interessant, Rieder hatte nach einer Stunde genauso viele Ballkontakte wie Finn Dahmen.
Ja.
Und Claude Maurice sogar noch weniger. Also das ist dann halt auch eine Statistik so in Richtung Offensive. Jetzt auf jeden Fall für die Augsburger geht es in Stuttgart weiter. Ist jetzt auch kein Team, gegen das ich spielen wollen würde. Und Dortmund, wie gesagt, in Hamburg, aber vorher noch in Manchester. Also diese Auswärtsserie, was Auswärtsspiele angeht, geht weiter. Mhm. Kommen wir zum Topspiel Samstagabend.
Welcher Klassenclown oder welche Schulnote gibst du denen jetzt?
Boah, Schulnote Dortmund würde ich sagen.
Ach so, du hast ja Dortmund schon genau, als diesen, oh, ich kriege immer eine 5.
Ja, genau.
Stimmt, ja.
Note spare ich mir jetzt einfach. Mhm. Kommen wir zu Bayern gegen Leverkusen. Ich denke, da ist die Kategorie auch klar. Die Bayern absolute Streber. Jetzt den 15. Sieg im 15. Spiel. Völlig ungefährdet. Also es gab nicht mal eine Phase von einer Minute, wo ich dachte, ach, da könnte jetzt einiges gehen. Bezeichnend, dass Leverkusen da ja schon 0-3 hinten diese Chance für Kofana hat, der eigentlich völlig frei vom Tor steht und nebendran schießt. Dann auch dieses Eigentor von Bade. Ich finde, das passt alles zusammen. Bayern, gar kein Problem, die Topstars zu schonen. Kane, Ulisse, Diaz auf der Bank kommen dann zusammen für die 60. Minute, dürfen noch ein bisschen so sich aktivieren, um dann gegen Paris fit zu sein. Also in dem Moment habe ich gedacht, ja, also wenn nicht mal Leverkusen, dann glaube ich, macht es diese Saison keiner.
Boah, das ist schon echt beängstigend beeindruckend, ja, was die Bayern machen. Auch Tom Bischoff, für mich Mann des Spiels mit irgendwie 102 Ballaktionen.
Ist auch
Mann
auf dem Match geworden.
Ja? Mhm. 70% Zweikampfquote, also 70% seiner Zweikämpfe gewonnen. Das hat alles Hand und Fuß. Und ich meine, diese Grundüberlegung zu sagen, okay, ich brauche da irgendwie einen Außenverteidiger, ich habe aber irgendwie nur Zentrumsspieler, ist egal, ich brauche im Spiel selbst spielen ja eh alle im Zentrum. Dann ist auch Laterne, ob der dann, wenn wir zweimal einen Angriff gegen uns haben oder dreimal da in die Außenverteidigerposition laufen muss, das ist dann auch egal. Also das ist schon. Ich ziehe meinen Hut ganz, ganz tief vor Vincent Kompany. Der Mann ist richtig gut.
Ich habe ehrlicherweise laut gelacht, als Vincent Kompany vor dem Spiel gesagt hat, ja, wir haben ja einen breiten Kader, das ist gar kein Problem. Und ich dachte so, ja genau, ihr habt einen breiten Kader. Ja. Und dann siehst du, dass der einmal die komplette Mannschaft mehr oder weniger durchwechselt. Und es ist einfach egal. Also ich habe mich vor dem Spiel gefragt, ach, wo Harry Kane wohl heute spielen wird. Auf der Bank, es ist egal, er kommt rein. Dann fallen keine Tore mehr, überraschenderweise, also als dieses Top-Trio dann da ist. Und die Bayern spielen das ganz souverän, ganz gemütlich zu Ende. Leverkusen hat halt das Pech, dass Grimaldo nicht spielen konnte. Der hatte ja muskuläre Probleme. Mhm. Hat Kompany vorher gewarnt. Das war der einzige Punkt, den er gefunden hat, wo es vielleicht ein bisschen schwierig hätte werden können. Weil der halt mit seinen Freistößen dann vielleicht auch mal die Bayern überwinden könnte. Aber wie gesagt, er konnte nicht spielen. Und dann war Patrick Schick erster Verteidiger, komplett hinten reingestellt und trotzdem 0-3 zu Hause.
Ja, aber mir war Leverkusen ehrlicherweise auch zu passiv. Also,
mir auch.
Wenn man eins aus dem Spiel, nicht nur gegen Köln, sondern auch Augsburg oder so, wo die Bayern mal irgendwie so ein bisschen wackelig waren.
Ja, aber da haben die Bayern ja auch erstmal 3-0 geführt und dann halt, ja okay, haben sie noch 2 gekriegt.
Ja, aber Augsburg kommt ja auch nur deshalb ins Spiel zurück, weil sie halt aggressiv und nervig sind.
Ja.
Und der FC hat es auch versucht. Die war natürlich, das ist natürlich schon auch riskant. Und es gibt ja diese eine Szene irgendwie, ich glaube, das ist das erste Mal, dass Leverkusen irgendwie so mehr oder weniger in Angriffsmodus schaltet und direkt kriegen sie es 0-1. Mhm. Wobei man auch sagen muss, da sind schon auch viele Fehler passiert bei den Leverkusenern. Also da steht, also bei dem 0-1 steht Kwanza einfach auf der falschen Seite. Da muss, der darf Gnabry nicht von außen, also von außen decken, sondern muss natürlich den Weg zum Tor erstmal zumachen. Und der verliert halt einfach auch dann total Zeit, weil er irgendwie um den rumtouren muss. Bei dem zweiten ist es, glaube ich, das ist voll der Absprachefehler zwischen Bade, der hat eh nicht so einen guten Tag erwischt, nicht nur wegen seines Eigentores. Mhm. Aber Bade hat da in der Situation.
Der hat Jackson aus den Augen verloren.
Genau, ja. Der hat Jackson eigentlich und zeigt dann so mit der Hand zu Kwanza, so, hier, nimm den mal. Warum auch immer. Sie haben eigentlich eine 2-gegen-1-Situation und am Ende hatten halt keiner.
Ja.
So, also das ist so Sachen, ist halt noch eine sehr, sehr junge Mannschaft, muss man jetzt über Leverkusen immer wieder sagen. Und dann passieren solche Dinge. Das hat so ein bisschen auch so diese PSG-Vibes, wo sie dann ja irgendwie auch komplett auseinandergefallen sind.
Ich finde, also mich hat es so ein bisschen am Anfang an das Spiel Bayern gegen Dortmund erinnert. Dortmund hat ja dann richtig aufgedreht in der zweiten Hälfte. Das war ja bei Augsburg gegen Bayern auch so. Ich finde, die Bayern lassen dann halt in der zweiten Hälfte schon ein bisschen was zu.
Ja,
die lehnen sich zurück. Aber es reicht halt trotzdem. Es hat ja in allen Spielen bis jetzt zum Sieg gereicht, deswegen. Da machst du nichts. Sie werden Meister und ich, vielleicht stellen sie den Rekord auch noch auf, dass dann schon im Januar zweites Spiel der Rückrunde ist, schon alles klar. Also
es gab ja erst einen ungeschlagenen Meister mit Leverkusen. Vielleicht gibt es dann jetzt so kurz danach schon mit den Bayern den nächsten.
Oder wer den weiß, ersten, der da wirklich alles gewinnt.
Gar keinen Punkt abgibt, meinst ja. du? Boah, das wäre hart. Boah.
Ja, vor allem, das ist ja auch ein Rekord, den man niemals brechen kann.
Ja, das stimmt.
Höchstens noch beim Torverhältnis. Aber das ist dann halt auch so. Dann guckst du auf die Tabelle und die, ich glaube, Leipzig hat +9 und Bayern +29. Also das ist ja dann halt einfach noch nicht mal der Punkteabstand stimmt wirklich, sondern es ist,
ja,
kannst du knicken.
Ja, Respekt aber ich bin an die Bayern, das ist
sehr
schon
gespannt
gut.
auf Paris. Ob dann endlich mal ein Team kommt, das einen Weg findet. Also nicht, dass ich den Bayern das wünschen würde, in der Champions League zu verlieren. Nur wenn es Paris nicht ist, dann wird es keiner sein in dieser Saison, glaube ich. Leverkusen gegen Benfica und dann Heidenheim. Wird auch interessant. Wir kommen zu dem Spiel, das für mich eigentlich das viel bessere Topspiel gewesen wäre, weil eher auf Augenhöhe, auch wenn das Ergebnis 3:1 bei Leipzig gegen Stuttgart nicht danach klingt. Aber das hat richtig Spaß gemacht. Das war wirklich sehr offen.
Finde ich auch offener, als es irgendwie am Ende klingt, ne?
Ja, voll. Also da hast du dann halt auch das Eigentor von Chabot, den Fehler von Nübel. Wir hatten vorher, Philipp Weißkirch, der Reporter war, und ich hatten vorher noch drüber geredet, dass das so ein typisches Spiel ist, wer den ersten Fehler macht, verliert. Und so war es ja am Ende. Die Stuttgarter hatten halt einfach 2 Fehler zu viel, sonst hätten sie zumindest einen Punkt mitgenommen.
Ja, wobei, also diese Umschaltfähigkeit von RB, und an der Stelle muss man auch Ole Werner nochmal hervorheben, das hat ja alles, das ist ja jetzt nicht irgendwie so auf nur individuelle Qualität ausgerichtet, sondern da steckt schon auch eine Idee hinter. Mhm. Und das haben, die haben sich halt den VfB gut angeguckt. Der VfB wieder mit Dreierkette, und dann waren Mittelstädt und Wagnermann außen, um im Zweifel zu vervollständigen, und dann halt im Doppel quasi mit den Halbinnenverteidigern Diomande oder Nusa zu verteidigen. Das hat manchmal geklappt, aber halt bei den Toren eben nicht. Auch weil, also beim, ich glaube, das ist das 2-0 von Diomande, ne, was der macht.
Das 2-0, der ist ja, 1-0 genau. legt er auf. Und
1-0 also legt er auf, ja, genau.
Provoziert er quasi, ja, und genau. Das 2-0 macht er dann
und, selbst. Und da siehst du halt, dass dann Baku Hendricks wegzieht und Mittelstädt und Hendricks sind sich nicht ganz sicher, wer geht jetzt da außen mit und wer bleibt hier. Und diese 2 Sekunden, die dann irgendwie da, die beide ein bisschen lost sind, Mittelstädt ist dann, glaube ich, am Ende der, der das verteilt. Er hätte wahrscheinlich auch eher außen bleiben sollen und Hendricks innen so. Aber das provoziert dann halt auch RB, indem Baku halt einfach durchläuft. So, und dann wird aus der 2-gegen-1-Situation ruckzuck eine 1-gegen-1. Und außerdem hat Diomande halt den Vorteil, dass Mittelstädt jetzt gerade gar nicht so richtig weiß, wo bin ich jetzt hier nochmal? Und die 2 Sekunden reichen dem, um aufs Tor zu schießen. So, das heißt, da kommt dann zu dem guten Plan auch noch die individuelle Qualität dazu. Das ist schon, also Ole Werner, muss man sagen, Hut ab.
Ja, würde ich auf jeden Fall auch eine 2 verteilen. Bei Stuttgart finde ich auch die Entwicklung richtig krass. Da haben wir uns ja am Anfang ein bisschen Sorgen gemacht. Dann finde ich, dass sie das wirklich gut mittlerweile auffangen, dass sie immer wieder Ausfälle in der Offensive haben. Diesmal kam Tomasch ja auch erst rein. Also die haben ja wirklich gefühlt immer, wenn einer zurückkommt, hat der Nächste irgendein Wehwehchen. Das fangen sie gut auf. Die Defensive hat mir jetzt nicht so ganz gut gefallen. Die war schon ein bisschen
lost,
aber lag natürlich auch an der Leipziger Qualität.
Ja, und du musst halt, was ich wirklich bemerkenswert fand, wie selbstbewusst Stuttgart da hingegangen ist. Du kannst ja, nachdem Leipzig 6-0 in Augsburg gewinnt, auch überlegen, ob du dich einfach hinten reinstellst und sagst, von denen lass uns mal besser nicht auskommen.
Ja, aber ich glaube, dafür hat Stuttgart mittlerweile zu sehr den Anspruch, selbst zu den Top-Teams zu gehören und das
eben nicht zu machen. Finde ich auch super. Und ich fand auch eigentlich sogar, das ist was sich total geändert hat im Vergleich zum Saisonstart, dass sie richtig gut in diese Gegenpressing-Aktion gekommen sind. Also um die Umschaltaktion direkt zu verhindern. So, aber Leipzig ist an der Stelle einfach so gut, dass du das, vor allem wenn die zu Hause spielen, vielleicht gar nicht immer verhindern kannst. Und trotzdem fand ich auch, dass Stuttgart auch so bei diesem, ich finde auch, dass sich die Offensive gefunden hat, da mit Undav, Tomasch, mit Elchanus, das hat alles Hand und Fuß. Und die sind auf jeden Fall Champions League-Kandidat.
Das mit dem Leipziger Heimvorteil musst du mir aber nochmal erklären.
Naja, also ist ja schon so statistisch, dass die Leipziger zu Hause schon in der Regel stärker sind als auswärts. Also das muss man ja sagen.
Ja, auf jeden Fall am Samstag dann auswärts in Hoffenheim oder in Sinsheim, Stuttgart. Am Donnerstagabend gegen Feyenoord Rotterdam. Das ist auch ein Spiel, auf das ich mich sehr freue in der Europa League. Und dann Heimspiel gegen Augsburg. Haben wir eben schon drüber gesprochen. Könnte dann wieder so ein Selbstbewusstseinsboost werden für die Stuttgarter.
Ja, aber das ist auch, also so ganz haben sie diese Umschaltanfälligkeit noch nicht abgelegt, und das kann dann auch gefährlich sein, je nachdem, wie Augsburg das dann dann angeht. Da, also was dann Sandro Wagner vorhat, aber bei dem weiß man ja auch nicht so genau, was der jetzt dann genau plant.
Sind auf jeden Fall zwei Teams, die ich zu Saisonbeginn schwächer eingeschätzt hätte, die mich jetzt positiv überraschen. Heidenheim gegen die Eintracht. Damit sind wir bei einem Team, das mich negativ überrascht in den vergangenen Wochen. Ich hatte die Eintracht ja als Vizemeister auf dem Zettel.
Ich weiß.
Ja, ich habe ein bisschen daneben gelegen mit meinen Tipps. Aber hey, also nach 9 Spieltagen kann ja jeder tippen. Vor der Saison, das ist das Schwierige.
Das ist richtig, ja. Und du hast ja auch viele Sachen richtig getippt.
Ah ja? Hm? Zum Beispiel?
Musst du mir jetzt sagen.
Ja, weiß ich jetzt, fällt mir spontan tatsächlich okay, auch nicht ein. Das 1:1 zwischen Heidenheim und der Eintracht hätte ich auf jeden Fall nicht getippt. Wenn man es irgendwie positiv drehen will, hat die Eintracht ihre Verteidigung besser im Griff zuletzt, kassiert nicht mehr diese Gegentorflut. Dann wird es aber auch schon schwierig. Also absolut spielbestimmt und dann irgendwie so planlos vorm Tor. Das hat mich echt überrascht, weil die Eintracht ja diese Offensivqualitäten eigentlich hat. Gut, Can Usun musste früh ausgewechselt werden. Aber also gegen Heidenheim müsste doch eigentlich mehr zumindest in Richtung Torabschluss gehen.
Ja, aber das ist halt immer das Ding, ne? Wenn du wirklich nur auf die Offensive setzt, dann ist es schon immer ein bisschen Gambling. Weil Torabschluss hat immer ganz viel mit auch Zufall und richtiger Moment, Timing zu tun und so. Und das, da gibt es einfach, also sie haben ja schon genügend Chancen gehabt, die Frankfurter. Das kann man kann ihnen jetzt ja nicht vorwerfen, dass sie sich zu wenig Chancen rausgespielt hätten. Nee, das nicht.
Aber ich fand es schon vorm Tor relativ unkreativ.
Ja, und also es ist jetzt, es ist halt so, ich meine, sie haben am Ende irgendwie 2,3 XG oder so zu Heidenheim 0,7.
Ja, sie haben 15:4 Torschüsse. Aber also, das klingt nach, da müsste also eigentlich mit der Offensive mehr drin sein.
Ich finde viel, ich will nicht sagen verheerender, aber dass sie dann halt wieder so ein Kontergegentor bekommen. Mhm. Heidenheim hat im ganzen Spiel, glaube ich, 2 gefährliche Abschlüsse und aus beiden werden Tore. Das eine zählt, das andere nicht.
Ja, voll.
So, und das ist halt, wir haben ja über Christensens Rolle in den letzten Folgen immer wieder gesprochen. So fangen sie ja auch wieder an mit einer Dreierkette und Christensen dann mit in der Innenverteidigung. Und dann stellt Dino Topmöller aber um im Laufe der ersten Halbzeit und macht Christensen zum Flügelverteidiger, zum richtigen, damit Doan weiter vorne, wahrscheinlich auch, weil er gemerkt hat, okay, ich brauche jetzt hier diese zusätzliche Absicherung eigentlich nicht gerade, weil Heidenheim dafür viel zu destruktiv ist. Und um Doan dann auch für 1-gegen-1 in die Show zu bekommen, um halt eben dieses, ich sag mal, diesen eher tiefen Heidenheimer Block dann zu brechen. Darum hat er umgestellt. Aber direkt kommt über die Seite der erste Konter und dann sind die wieder komplett unsortiert. So, ich meine, das macht Ibrahimovic dann auch richtig gut gegen Brown.
Absolut.
Wie er dann da stabil bleibt und dann den Ball nochmal querlegt und so, das ist schon richtig stark individuell, aber es ist genau diese Seite, wo Christensen dann aus dem Verbund rausgezogen wird. Nachher zahlt er es ja zurück mit dem Kopfballtor. Da wäre er ja auch nicht, wenn er in dieser Rolle geblieben wäre, würde er ja nicht da im Strafraum auftauchen. Ja.
Man muss auch sagen, halt eben Pech gehabt, dass das 1:0 nicht gezählt hat, wo Dino Topmöller, glaube ich, immer noch die Szene sucht, wo dieses Foul passiert sein soll. Also da rennen sich zwei Heidenheimer eigentlich mehr oder weniger über den Haufen. Das Problem ist, dass schon abgepfiffen ist, bevor der Ball im Tor ist. Und dann darf der VAR auch nicht sagen, nö, war ja gar kein Foul. Mhm. Unglücklich halt.
Ja.
Es gab viele VAR-Einsätze. Wir gucken aber erstmal noch auf Mainz gegen Bremen, würde ich sagen. Das war auch ein 1:1. Auch viele Unentschieden an diesem Wochenende. Mhm. Bremen damit jetzt 4 Spiele ungeschlagen. Und Mainz hat den letzten Sieg in der Liga Ende September gegen Augsburg. Also kommt auch langsam in eine Region. Wir haben ja auch hier eine wunderschöne Jenga-Tabelle in unserer Mitte stehen.
Props an unsere Redakteurin Laura, die gebastelt hat.
Auf jeden Fall. Und Mainz jetzt Vorletzter.
Ja, und ich finde, man hat gegen Werder, du hast so einen Abfall ab der 60. so gefühlt, ne?
Ja,
oder?
Da hast du voll gemerkt, dass die Kräfte jetzt einfach raus sind. Ne? Also klar, auch 2 anstrengende Spiele gegen Stuttgart gehabt, muss man ja auch dazu sagen. Viel gelaufen, aber ja, Bremen super geduldig auch geblieben. Fand ich, also.
Also Mainz ist, finde ich, schon, es ist schon lange, hat das Spiel schon lange im Griff.
Genau, das meine ich
so,
eben.
Also es fehlen die ganz großen Chancen so, aber du hast bei Werder dann schon auch, finde ich, hier und da wieder so leichte Rückfälle ins Chaos in der Abwehr gehabt. Weil es einfach ein anderer Schnack ist, so dieses, den Mainzer Flügel zu, also zum Beispiel vor allem über diese Fredel-Seite, finde ich, haben sie oft auch so ein bisschen gestruggelt, weil Paul Nebel dann irgendwie ein anderer Schnack ist Kombination mit Vene als jetzt letzte Woche gegen Union, wo dann, ja, ich glaube, Trimmel ist es dann ja auf der Seite, auf der rechten, der macht ja eigentlich über den Flügel kaum mit. So, das war dann schon irgendwie ein anderer Schnack für die Werder-Hintermannschaft. Und bei dem, ich finde, man merkt so, das ist so ein bisschen symptomatisch, dieses Gegentor ist ja so, Werder hat eigentlich mehr Spieler im Strafraum, direkt vorm Tor. Und sie sind einfach nicht schnell genug im Kopf, um die Situation zu erkennen. Das ist Backhaus, natürlich auch schwierig zu verteidigen.
Backhaus rettet ja auch erst. Genau. Und dann finde ich, ist es halt wirklich schwierig. Da musst du ja beim ersten Abschluss schon eigentlich richtig stehen, um das zu verhindern.
Auf der anderen Seite wird der Ball ja nochmal zurückgelegt auf Wiedmer. Ne? Und Wiedmer ist ja dann immer noch frei, komplett frei.
Das stimmt.
Und du hast eigentlich 3-1 da in der Situation. Mhm. Oder 4-1 sogar, weiß ich nicht genau. Aber also, das ist natürlich immer, geht ja so schnell, das nachher zu kritisieren ist immer leicht.
Ja, vor allem Hollerbach dann, also der ist ja eigentlich schon auf der Torauslinie der Ball, als er ihn nochmal zurückspielt. Dann haben die Bremer halt ein bisschen gepennt.
Du merkst halt einfach, dass die Mainzer dann irgendwann echt mit ihrer Belastung möglicherweise echt diese Saison, dass das wirklich das Hauptthema ist,
das
was wir von vornherein irgendwie erwartet haben.
Ja, auf jeden Fall. Und jetzt am Donnerstag dann in der Europa League gegen Florenz, auch schwierig. In der Bundesliga dann Eintracht Frankfurt, dieses Rhein-Main-Derby. Vielleicht setzt das Kräfte frei, vielleicht auch nicht. Und Bremen zu Hause gegen Wolfsburg. Ja.
Mal sehen, mit welchem Trainer die Wolfsburger dann ankommen.
Mal sehen, ja. Wir hatten noch ein 0-0 zwischen Union und Freiburg. Da sind 2 Tore gefallen. Beide haben nicht gezählt. Eins würde ich sagen zu Recht, weil Ginter sich da ja selbst irgendwie den Ball an die Hand köpft. Ist sau ärgerlich. Absolut.
Ich habe noch gedacht, weißt du, Ginter, auf dich ist auch wirklich gar kein Verlass. Letzte Woche packen wir dich in die 11. Spieltags vorher, weil du ein Kopfballtor machst, wie wir sagen. Und dann machst du das eine Woche später, aber es zählte ja das nicht, also von daher.
Ja, bei Union, ja.
Also sagen wir mal ganz ehrlich, das Ergebnis geht vollkommen in Ordnung.
Ja, finde ich auch. Klassisches Spiel im Mittelfeld. Meine Lieblingsszene, deswegen würde ich auch Steffen Baumgart als den Klassenrambo nominieren. Mhm. Ich glaube, es war nach dieser Videobeweisszene, die auch unfassbar lange gedauert hat. Und dann hat ja das 1-0 für Union auch nicht gezählt, weil es da diese angebliche Abseitssituation war. Ich glaube von Ansa, der aber auch so im Zweikampfgerangel mit einem Gegenspieler ist und eigentlich mit diesem Torabschluss erstmal gar nichts zu tun hat. Aber aktiv eingreift, wie der Schiedsrichter gesagt hat, und deswegen zählt es nicht. Und ich glaube, genau danach ist die Szene, Baumgart nimmt die Mütze ab und schreit in diese Mütze rein. Ich dachte, guck mal, der hat dazugelernt. Wegen der Mittelfingergeste musste er ja dann schon auf der Tribüne Platz nehmen. Ich will eigentlich gar nicht wissen, was er da geschrien hat, aber man wird es nicht von seinen Lippen ablesen können, weil er in die Mütze geschrien hat.
Ja, das ist, also Klassen-Rambo trifft es.
Ja, auf jeden Fall. Und dann, du hast es angesprochen, Wolfsburg 2-3 gegen Hoffenheim verloren. Der letzte Heimsieg der Wolfsburger bleibt damit der 14.1. gegen Gladbach. Hoffenheim ist damit auch nochmal vorbeigezogen an Köln. Die waren zwischenzeitlich auf Platz 6 in der Tabelle. Also vielleicht dann auch Kurs Europa.
Ja.
Ja, und Wolfsburg müssen wir mal schauen, ob wir am Donnerstag schon über einen neuen Trainer reden.
Ich fand die tatsächlich offensiv eigentlich gar nicht so schlecht. Also wirklich auch gut so. Also Hoffenheim ist halt offensiv in dieser Saison auch wirklich an der Grenze zu einem, ich will nicht sagen Top-Team, das wäre vielleicht eine Ecke zu hoch, aber das ist schon richtig gut. Dass Wolfsburg dann irgendwie erstaunlicherweise die Defensive im Moment nicht so richtig in den Griff kriegt, ist halt auch bezeichnend für deren Saison.
Ja, das passt halt einfach ins Bild, finde ich.
Ja, aber so eigentlich so, also man konnte ihnen das Bemühen, finde ich, jetzt auf jeden Fall nicht absprechen.
Nee, das stimmt. Dann noch der Blick in die zweite Liga. Paderborn ist da neuer Tabellenführer. Schalke hat ja gegen den KSC verloren. Elversberg am Freitag nur unentschieden gegen Hannover gespielt. Und damit Paderborn die neue Nummer 1 in der zweiten Liga.
Ja, also das, was man ja in Paderborn tatsächlich, was mich jedes Jahr wieder erstaunt, ist so diese Konstanz unabhängig von handelnden Personen.
Ja.
Also sie haben jetzt ihren Trainer verloren, der lange da war, der irgendwie auch von, da habe ich auch ganz klar gesagt, oh, das ist auf jeden Fall ein krasser Bruch, wenn der weg ist.
Meinst du Lukas Kwasniok?
Kwasniok, genau. Dann ist mit Weber, Benjamin Weber, der Sportdirektor gegangen. So, das ist so ähnlich wie nachdem damals Markus Krösche da wegging, habe ich auch gesagt, okay, keine Chance, ciao Paderborn, viel Spaß in der dritten Liga. Und dass sie das so aufgefangen bekommen, finde ich, also das ist wirklich total erstaunlich.
Vergleichbar mit Elversberg.
Ja,
die haben ja auch den kompletten Kader- und Trainerwechsel durchgemacht, haben jetzt eine Mini-Ergebniskrise, also sind nicht mehr so komplett souverän, sind ja auch aus dem Pokal ausgeschieden. Aber fußballerisch, finde ich, wären Paderborn und Elversberg auch eine Bereicherung für die Bundesliga. Fantechnisch könnte da noch ein bisschen mehr gehen.
Ja, aber da würde ja vielleicht Schalke auch noch mit aufsteigen, wer weiß, auch wenn die jetzt ja gerade so in Richtung der ersten Krise steuern, so gefühlt. Ne?
Jo, erste Krise finde ich ein bisschen übertrieben.
Du ja, hast halt, also hast ja, du mit Schalke-Fans gesprochen?
Du bist im Pokal ausgeschieden.
Die sagen schon wieder, ja, zum Glück können wir nicht mehr absteigen.
Ich habe aber vor diesem Darmstadt-Doppelpack mit Schalke-Fans gesprochen und die haben gesagt, ich habe im Gefühl, wir gewinnen maximal, also wir werden eins dieser beiden Spiele gegen Darmstadt gewinnen. Hast dann halt das in der Liga gewonnen. Bist im Pokal ausgeschieden, aber ey, du hast jetzt auch vollen Fokus auf den Aufstieg. Mhm. Und also ich schreibe Schalke
ja,
nicht auf.
Und in Karlsruhe, also der KSC ist ja auch eine gute Mannschaft.
Voll.
Mich hat es schon überrascht, dass sie das dann last minute abgeben, weil das irgendwie nicht zu Schalke passt in dieser Saison. Also auch, dass sie überhaupt eine Führung hergeben, das gab es ja vorher noch gar nicht. Wenn Schalke führte, war immer klar, okay, die gewinnen das am Ende. Spricht aber dann vielleicht auch einfach für den KSC.
Ja, und es, also alle auf Schalke waren sich ja sicher, es wird jetzt nicht so weitergehen. Wir werden nicht die zweite Liga zerschießen und dann im März schon aufsteigen. Außerdem, DFB-Pokal wurde ausgelost, Schalke da ja nicht dabei. Aber wir schauen mal auf die Partien. Es ist ja schon Achtelfinale. Dortmund gegen Leverkusen, HSV gegen Kiel, Union gegen München, Bochum, Stuttgart, Hertha gegen Kaiserslautern, Freiburg gegen Darmstadt, Gladbach gegen St. Pauli. Gab es ja jetzt gerade am Wochenende. Und Leipzig gegen Magdeburg, also Ostderby.
Hast du ein Lieblingsspiel?
Ich freue mich auf Dortmund gegen Leverkusen. Das Erste, was mir in dem Moment eingefallen ist, ach guck mal, die Bayern-Versager. Das ist aber, das, ja ich weiß, das ist zu hart. Das ist zu hart. Das waren
wer
halt,
ist das denn nicht?
Genau, das waren in dieser Saison bisher die Mannschaften, von denen ich mir erwartet habe, dass sie vielleicht zumindest den Bayern einen Punkt klauen könnten, aufgrund ihrer Qualität. Ja, das könnte ganz spannend werden. Gladbach gegen St. Pauli freue ich mich ernsthaft auch drauf, weil es die zweite Chance ist für St. Pauli, da vielleicht ein bisschen besser zu performen als in der Liga und zumindest mal mitzuhalten mit den Gladbachern. Ja, sonst.
Also mein Lieblingsspiel ist auf jeden Fall Bochum-Stuttgart, weil ich habe tatsächlich als Reporter schon häufiger diese Paarung übertragen und das waren immer so Spiele, die der VfB gehasst hat, wo es die ganze Zeit nur auf die Socken gab und dann, das ist, der VfL ist zu Hause immer gut darin gewesen, das war dann halt meistens in der Bundesliga in den letzten Jahren, so die Spiele zu so richtigen Kampfspielen zu machen und so und das ist natürlich dafür prädestiniert. Ja. Kastropper Straße, Flutlicht, das wird ein richtig unangenehmer Abend für den VfB und ich mag ehrlicherweise auch Leipzig gegen Magdeburg.
Ja, hätte ich glaube ich mehr Bock drauf, wenn es in Magdeburg
ist. Ja, das stimmt, das ist schon ein Nachteil. Ja. Siehst du? Da sind wir uns doch einig mit dem Heimvorteil von Leipzig.
Naja, für mich war es eher auf das Stadion an sich und auf die Fans bezogen. Aber klar, heimstarke Leipziger sind natürlich dann viel schwieriger zu schlagen. Die sind ja auch aktuell Zweiter in der Bundesliga.
Ja, sind sie.
2. und 3. Dezember wird DFB-Pokal-Achtelfinale gespielt. Und ja, wir machen uns erstmal eine schöne Woche und sind dann am Donnerstag wieder da. Außer, ihr habt Bock auf Champions League, Europa League, Conference League. Gibt's auch alles live bei uns in der Sportschau-App zu hören.
Hört rein.
Ich werde es auf jeden Fall tun.
Ich werde erzählen darüber in Manchester.
Geil. Dann
da freue ich mich mega drauf.
Gute Reise, Jens.
Danke.
Und euch eine schöne Woche. Bis bald.